Sehr schön. Ja, cool, dass ihr aus Hamburg hier bei uns seid, in der Provinz Stade. Und ich hoffe, ihr hattet eine richtig, richtig gute Zeit. Wir hatten uns in den letzten Wochen hier beschäftigt mit einer Themenreihe oder sind mittendrin, wo es darum geht, zu fragen und in der Bibel zu schauen, was sagt die Bibel über Gemeinde? Was ist Gemeinde oder Kirche, wäre ja ein anderer Begriff. Wie hat Gott sich das gedacht? Welche Berufung liegt in dieser Gemeinschaft, in Gemeinde? Und vor allem auch, was ist unser Auftrag? Weil genau hinter Gemeinde steckt ein großer Auftrag. Nämlich der Auftrag Gottes für seine Kinder, geht hin, geht und seid ein Segen. So heißt es ganz am Anfang schon im ersten Buch Mose bei Abraham. Und das gilt im Prinzip auch noch für uns. Und Gott möchte uns als seine Gemeinde mit in seine Mission hineinnehmen. Das haben wir auch schon festgestellt. Jeder Mensch auf dieser Welt soll möglichst von der rettenden Botschaft der guten Nachricht gehört haben. Nämlich, dass Gott die Menschen so sehr liebt und sich wünscht, in Beziehung mit den Menschen zu stehen, dass er alles dafür tut, nämlich seinen Sohn Jesus Christus hinzugeben. Der nämlich alle unsere Schuld, alles Vergehen, alles Trennende und Zielverfehlende auf sich nimmt und uns frei macht, uns vergibt, ja sogar uns ein ganz neues Leben und eine ganz neue Identität als seine Kinder schenkt. Und jedem sollte diese gute Nachricht verkündet werden. Das ist auch mit Auftrag von Gemeinde, damit jeder hören kann, was dieser große Gott für die Menschen getan hat und jeder eine Entscheidung treffen kann, wie stehe ich denn zu diesem Angebot Gottes. An einer wichtigen Stelle, die ich heute auch kurz lesen möchte aus dem Römerbrief, wird das auch nochmal auf den Punkt gebracht, wie wichtig es ist, dass wir diesem Auftrag Gottes nachkommen und in seiner Mission zu den Menschen hin, zu anderen Menschen hin unterwegs sind. Denn in Römer 10 heißt es, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. Und mit dem Herrn anrufen hier ist auch gemeint, dass man sich wirklich ihm hinzuwendet. Und an ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Und genau das ist ja auch geschehen. Und es heißt unter anderem in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Und das ist genau das, dass Jesus gekommen ist und für uns gestorben ist, ist wirklich eine gute Nachricht. Und wenn wir so in diese Welt schauen, eine Nachricht, die wir gut hier in dieser Welt gebrauchen können. Und das ist auch mit unser Auftrag als Gemeinde. Und Gemeinde klingt immer so schön groß und sagt, ja, ich bin ja Teil der Gemeinde, dann können die anderen ja gucken, dass die so, ich mache so mein Ding und die anderen, die große Gemeinschaft, die wird sich schon irgendwie dran kümmern. Nein, es geht los. Gemeinschaft beginnt bei jedem Einzelnen. Bei dir und bei mir. Und Gemeinschaft funktioniert nur, wenn jeder Einzelne sich dort mit eingibt. Das war jetzt so nochmal so eine kleine Zusammenfassung einfach von dem, wo wir mit uns in den letzten Wochen auch schon beschäftigt haben. Letzte Woche war ganz konkret das Thema Nachfolge. Wir folgen Jesus nach mit dem Wunsch, ihm ähnlicher zu werden. Und heute wollen wir nochmal an einem ganz kleinen und bekannten Beispiel aus der Bibel schauen, wie kann das denn ganz praktisch aussehen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, ihm es nachtun wollen. Und wir wollen uns das Gleichnis vom barmherzigen Samariter anschauen. Wer kennt schon dieses Gleichnis, hat schon mal von dem Gleichnis gehört, der barmherzige Samariter? Ja, das sind schon einige, manche noch nicht, aber sehr cool. Ich lese mit uns einmal dieses Gleichnis, den Bibeltext, und vorher möchte ich noch einmal mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir hier heute Morgen zusammenkommen dürfen, um Gemeinschaft zu haben und gemeinsam in deine Gegenwart zu treten. Danke für dein Wort. Danke, dass das dieses ganze Wochenende die Bibel schon hier Thema war bei den ganzen Teens hier. Und danke, dass dein Wort Wahrheit ist und Leben schenkt. Und ich bete, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns sprichst, Herr. Dass du uns hilfst, ja, die Worte zu verstehen, was du gemeint gesprochen hast, Herr. Öffne du unser Herzen, unsere Ohren, dass wir hören können, was du heute Morgen sagen möchtest. Und wir wollen erwarten, dass du sprichst und dass wir hier verändert weggehen dürfen, weil du gesprochen hast durch dein Wort, Herr. Hab Dank dafür. Amen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus entgegnete, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Und er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen und deswegen fragte er, wer ist denn mein Mitmensch, dem dieses gilt? Und daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Und genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Und auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Und dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Und am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Und er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Soweit Gottes lebendiges Wort. Ja, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, eines der bekanntesten Geschichten und Gleichnisse aus der Bibel. Und spannenderweise ist hier eine Begebenheit beschrieben auf einem Weg, den Jesus demnächst selber auch ein Stück gehen würde. Jesus lehrte die Jünger und zog mit ganz vielen Leuten durch die Gegend. Und er war vor allem unterwegs mit seinen Jüngern, den 12, den Nachfolgern, und lehrte diese, ging strategisch mit ihnen vor, um sie auszubilden, eben seine Nachfolger, seine Jünger zu sein. Und wir lesen auch krasse Aufforderungen, die damit verbunden sind mit Nachfolge, wo es heißt, jeder nehme sein Kreuz auf sich. Und nachzufolgen kostet. Jesus schickte seine Jünger auch aus, damit sie praktisch unterwegs sein sollten und üben sollten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, in der Mission Gottes unterwegs zu sein. Und dieser Text oder dieses Beispiel, was Jesus erzählt, entstand bestimmt, als sie mal wieder zusammensaßen und Jesus mit den Menschen im Gespräch war, um sie zu lehren und ihnen auch zu helfen, zu zeigen, wie könnt ihr mir nachfolgen, wie könnt ihr mir nachtun. Der Gesetzeslehrer, der ganz klug sein möchte, hier mit Jesus zu reden und ihn vielleicht auch herauszufordern, der fragt natürlich und fordert auf, wer ist eigentlich mein Nächster oder mein Mitmensch, zu dem ich aufgefordert bin, zu gehen? Und gerne haben die religiösen Lehrer der damaligen Zeit gesagt, ja, mein Mitmensch oder dieser Nächster, der ist jemand, der mir gleichgesinnt ist, der mein Glaubensgenosse ist, vielleicht auch so ein frommer Mensch wie ich. Und sie waren schnell religiös auch abzutrennen, wer gehört zu uns und wer eben auch nicht, für wen gilt das nicht. Und klar, aufgrund dessen, dass die Pharisäer so genau meinten, das abgrenzen zu müssen, ging ganz ehrlich die Mitmenschlichkeit und die Liebe, die Motivation dessen, wo Gott gesagt hat, aus Liebe komme ich zu den Menschen, leider flöten und blieb auf der Strecke. Unter dieser offensichtlichen moralischen Lektion, die wir hier lernen können, geh hin und handle auch so, in dieser Aufforderung finden wir aber eine sehr, sehr ernste Herausforderung. Und es wird ganz schön persönlich. Kannst du dir vorstellen, den damals verhassten Samaritaner, Juden und Samaritaner waren spinnefeind miteinander, kannst du dir vorstellen, diesen verhassten Menschen als Nächsten anzuerkennen und sich ihm zu erbarmen? Die Samaritaner, das war eine Volksgruppe, die sich 700 Jahre vorher abgespalten hatte vom Volk Israel. Und die hatten dann ihr eigenes Heiligtum, die hatten ein eigenes Gebiet. Und ein frommer Jude hat damals in der damaligen Zeit keinen Fuß in das Gebiet der Samaritaner gesetzt im Normalfall. Die einzige Ausnahme, dass da Überschneidungen passierten, waren bei Handelsleuten. Aber ansonsten kennen wir aus der Geschichte, und das erzähle ich immer so gerne, dass die beiden Volksgruppen, die Juden und die Samaritaner, sich spinnefeind waren, dass die einen den anderen zum Beispiel Schweinefetzen oder Schweineohren oder Schweineköpfe in das Heiligtum geschmissen haben. Und in der damaligen Zeit war das somit das Schlimmste, was passieren konnte, weil Schweine waren unrein. Und wenn du etwas ganz, ganz Schlimmes, Unreines, was man nicht essen, was nicht berühren sollte, in den Tempel, ins Allerheiligste schmeißt, dann ist das schon eine ganz schön krasse Provokation in der damaligen Zeit gewesen. Und so waren die eigentlich unterwegs. Und trotz dieser krassen Situation, dass hier von Feinden die Rede ist, ist die entscheidende Frage, die Jesus hier eigentlich stellt, bist du bereit, ohne das Ansehen der Person zu den anderen Menschen zu gehen und jeden anderen Menschen als deinen Mitmenschen oder als deinen Nächsten zu sehen. Dich sogar über deinen Feind zu erbarmen und die gute Botschaft weiterzugeben an jemanden, von dem du vielleicht eigentlich denkst oder weißt, er ist dein Feind. Wir sehen hier, dass ein Priester und ein Levit war auch ein Diener im Tempel, vorbeigingen, als sie diesen Mann am Boden sahen. Es wird ziemlich deutlich, sie machten richtig einen Bogen um ihn herum, damit sie auf gar keinen Fall sich diesem Menschen zuwenden müssten. Und als ich das nochmal selber diesen Text ein paar Mal gelesen habe in verschiedenen Übersetzungen, dann ist mir das immer wieder aufgefallen. Und vielleicht kenne ich das sogar selber. Habe ich nicht auch schon mal einen Bogen um einen Menschen gemacht? Weil ich vermeiden wollte, mit ihm reden zu müssen, mich ihm zuwenden zu müssen oder Zeit zu opfern zu müssen. Manchmal gibt es vielleicht triftige Gründe, einen Bogen zu machen, aber trotzdem eine Situation, die mir als Mensch doch sehr vertraut ist. Wo gehe ich gerne mal einen Bogen um jemand anderes herum, ihm auszuweichen? Und von einem Priester und Tempeldiener sollte man doch eigentlich erwarten, dass die ein besonderes Anliegen haben, sich diesen verletzten Menschen zuzuwenden. Und gerade, dass Jesus diese beiden herannimmt als Beispiel von Leuten, die ein besonderes Vorbild sein sollten und doch einen Bogen machten, macht das Ganze, ja, streut nochmal so Salz in die Wunde. Und ich meine, Ausreden von diesen Priestern könnte es so sein, vielleicht zum Beispiel, das ist ja der Feind, vielleicht war es ja Gottes gerechtes Urteil, dass er jetzt hier verprügelt wurde. Das wäre etwas, was sie sich zurechtgelegen haben könnten in ihrem Kopf. Oder aber sie fürchteten, dass dieser Mensch versterben könnte. Und auch wenn jemand in der damaligen Zeit verstorben ist, bedeutet es als Priester, dass man unrein wird und eine Zeit braucht und Opfer braucht, um wieder den normalen Priesterdienst aufzunehmen. Dann hätten sie sich mit der Pflicht der Beerdigung herumschlagen müssen. Oder natürlich, auf dieser gefährlichen Straße hätten ja die Räuber auch wiederkommen können und einen selber überfallen können. Dann wäre ich ja in Gefahr und wenn es um mein eigenes Leben geht, dann kann ich ja auch weitergehen und lieber schnell Reis ausnehmen. Das könnten so verschiedene Gedanken gewesen sein, warum gerade diese beiden Personen, von denen man erwartete, dass sie vorbildhaft in der damaligen Zeit unterwegs sind, doch einen Bogen machten um den Verletzten. Welche Ausreden kennst du von dir? Welche fallen dir ein, die du schon mal genutzt hast, um einen Bogen um jemand anderes zu machen? Oh, ich habe keine Zeit, ich muss weiter. Na, man muss ja nicht jedem helfen, es kann ja der Nächste kommen und helfen. Ich weiß nicht, was dir in den Sinn kommt. Aber Jesus fordert uns hier ganz schön krass heraus, den eigenen Standpunkt aufzugeben und uns eigentlich in die Situation hineinzuversetzen und von daher den Begriff des Nächsten neu zu definieren. Drei Prinzipien der Nachfolge finden wir hier, die einem eigentlich so ganz sofort ins Auge stechen, die immer in diesem Bezug zu diesem Gleichnis stehen. Drei Punkte, die Nachfolge, ja, mit sich tragen. Und das ist hinsehen, hingehen und dann hingeben. Hinsehen ist der erste Punkt. Jemand anderes zu sehen. Das bedeutet vielleicht stehen zu bleiben, wahrzunehmen, die Augen offen zu haben und vor allem auch die anderen Menschen als das zu sehen, wie Gott sie auch sieht, nämlich als wertvoll erachtet, wunderbar gemachte, erdachte Menschen, geliebt, werterachtet. Hinsehen bedeutet Mitleid haben. Gott zu fragen, wie schaust du auf den anderen? Hinzusehen bedeutet, ja, im ersten ist der erste Punkt, Liebe zu üben und in Nächstenliebe unterwegs zu sein. Aufmerksam zu sein für die Menschen um mich herum, am Arbeitsplatz, in der Schule oder da, wo ich unterwegs bin. Vielleicht sind das Menschen, die am Rand sind, die allein sind. Oder es gibt ganz viele Möglichkeiten, wofür Gott unser Herz auch brechen kann. Und der zweite große Schritt, den wir immer wieder bei Jesus finden und auch hier, ist, dass wir herausgefordert sind, als sein Nachfolger hinzugehen, zu helfen, zu lieben. Und dieses Hingehen, das muss nicht immer, ja, das kann in verschiedenen Facetten sein. Es kann diakonisch sein, dass man wirklich Menschen praktisch hilft und mit anpackt. Aber es kann auch sein, dass man Menschen begegnet in ihrer inneren Not. Dass man die inneren Wunden eines Menschen sieht und ihn drauf anspricht. Ein Beispiel, was mir sofort in den Sinn kommt, ist, die Person, die alleine auf dem Schulhof sitzt, die Person, die ganz alleine im Mittagstisch am Pausenraum sitzt, abseits von den anderen. Aber das können auch Leute sein, die gerade in Nöten sind, wo ich weiß, dort ist gerade eine Krise zu Hause. Dort ist Überlastung oder Burnout. Dort ist Einsamkeit. oder Menschen, die auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens sind. Auf der Suche nach Sinnhaftigkeit, Identität, Anerkennung. Und ein Hingehen ist ein Zuwenden, etwas Aktives. Und um dieses wirklich zu tun zu können, braucht es meiner Meinung nach den dritten Punkt, nämlich das Hingeben. Und da sind wir in unserer Einstellung gefragt. Da sind wir gefragt, indem wir eben Jesus auch hinterhergehen und mit der Frage, was darf es uns auch kosten, die Nachfolge, wenn wir uns wirklich hingeben für jemand anderes. In diesem Fall, in dem Gleichnis, hätte es kosten können, die eigene Sicherheit aufzugeben. Vielleicht, dass die Räuber eben noch da sind. Das wäre ja wirklich ein Argument, was man anführen könnte. In diesem Fall Sicherheit aufgeben. Heutzutage bedeutet es, glaube ich, oftmals vielmehr, nicht dieses Sicherheitsgefühl zu geben, sondern einfach Zeit und Aufmerksamkeit zu investieren. Das ist heutzutage oftmals ein viel, viel größeres Gut. Darf Gott meine Zeit beanspruchen? Darf es meine Zeit beanspruchen, wenn ich Jesus nachfolge und seinem Beispiel folge und mich anderen Menschen zuwende? Wir haben da zuletzt in der Kleingruppe drüber gesprochen. Was darf es mich kosten? Darf es mich kosten, dass ich meine Lieblingsfernsehsendung verpasse? Oder wenn donnerstagabends die neue Folge von Herr der Ringe rauskommt? Darf es mich kosten, dass ich das verpasse, sofort mir diese Folge anzuschauen und stattdessen Zeit mit jemand verbringe, indem ich mich ihm zuwende und bewusst hingehe zu jemandem? Schaffe ich es, meinen Schweinehund in mir, meine Bequemlichkeit zu überwinden? Was darf es kosten? Wie können wir Liebe erweisen und Nachfolger im Sinne von Jesus sein? Und in diesem Fall haben wir ein tolles Beispiel von jemandem, der sich zuwendet, der sich kümmert, der sagt, ich bin auf dem Weg, vielleicht wahrscheinlich war er ein Kaufmann und ich lasse es mir Zeit kosten, indem ich diesen Menschen versorge und dorthin bringe, wo ihm weiter geholfen wird. Ich lasse es mich vielleicht Geld kosten, indem ich Öl und Wein investiere, was damals sehr kostbar war, um diesen Menschen zu versorgen, den Schmerz zu lindern mit Öl, ihm Wein zu geben, vielleicht gegen die Schmerzen, aber auch zum Desinfizieren. Und dann sogar Geld, um für die Versorgung eines anderen aufzukommen. Und ich glaube, für uns ist es immer wieder eine Herausforderung, Gott zu fragen, sich von Gott mit hineinzulassen in seine Mission, wie er mit Menschen unterwegs sein möchte, wie er Menschen erreichen möchte. Und ihn fragen, wofür brichst du mein Herz? Oder für wen ganz konkret in meinem Umfeld? Und dort können wir echtes Interesse zeigen. Einen Unterschied machen, indem wir zugewandt sind, freundlich sind, ohne Ansehen der Person. Wir haben die Möglichkeit, auch in der Schule zum Beispiel, auf Leute zuzugehen, die alleine sind, sie zu integrieren. Vielleicht auf der Arbeit, wo viel gelästert wird, zu sagen, da mache ich nicht mit. Mich vielleicht sogar entschuldigen, wo ich Mittäter war. Und das, was heute am meisten zählt, ist ehrlich nachfragen. Und ehrlich es ehrlich meinen. Wie geht es dir? Was brauchst du? Wie kann ich helfen? Und helfen können wir oftmals einfach durch Zuhören und Dasein. Das habe ich gerade ganz besonders nochmal gelernt auf einer Fortbildung, die ich gemacht habe, mit Notfallseelsorge. Und ich habe mich gefragt, wie kann man denn in Notfällen Leuten beistehen? Was kann ich denn Tolles sagen? Was kann ich denn tun, damit es anderen Leuten gut geht? Und die Antwort, die ich gelernt habe, und das, was wir üben dürfen, ist, wir brauchen oft gar nichts tun, außer den ersten Schritt auf jemanden zuzugehen und zu sagen, ich bin da. Und ich halte aus, ich bin einfach da, ich höre zu, ich habe ein ehrliches Interesse, ich frage nach, ich bin einfach da. Ich sehe dich, ich bin bei dir. Und wir können das tun in dem Wissen, dass wir die beste Nachricht im Gepäck haben, die auch eine Antwort in der Not sein kann. Auf viele Antworten, die Menschen bewegen kann, in Schmerzen, in Fragen. Da können wir kommen, wie es im Römertext, den ich vorhin gelesen habe, heißt, mit einer guten Nachricht zu den Menschen. Und manchmal ist diese gute Nachricht dran, indem wir sie einfach repräsentieren als mit unserer Gegenwart und sagen, ich bin da. Und manchmal in anderen Situationen kann es bedeuten, die gute Nachricht zu bringen, zu erzählen von dem, was ich erlebt habe mit Jesus. Wer Jesus für mich ist, was er für mich getan hat. Wie er mich freigesetzt hat von Dingen, die mich gefangen gehalten haben. Von Dingen, die ich falsch getan habe in meiner Vergangenheit. Wo ich Vergebung erfahren habe. Mir ist Vergebung gegeben worden durch das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Ich kann in einer ganz neuen Freiheit unterwegs sein. Und diese Botschaft, diese Freiheit, die gilt nicht nur für uns, sondern wir dürfen in Gottes Mission unterwegs sein und das bezeugen, verkünden und auch anderen Menschen weitergeben. Einer meiner Lieblingsverse, verkündige das Evangelium, zur Not gebrauche auch Worte dazu. Immer wieder eine gute Erinnerung daran. Nächstenliebe zu zeigen, muss nicht bedeuten, perfekt jemanden aufs Auge zu sagen, das ist die gute Botschaft, sondern es fängt oft im Kleinen an. Sehen, auf einen zugehen und hingeben. Wo fordert Gott dich heraus, sein Nachfolger zu sein? Und vielleicht ganz neu zu schauen, wer ist mein Nächster? Und das wird vielleicht nicht unbedingt dein bester Freund sein, sondern das kann die Person sein, die du vielleicht gerade gar nicht so magst oder die du vielleicht sogar als dein Feind bezeichnet. Was darf es dich kosten, dass du wie Jesus als Beispiel dem nachfolgst, was Jesus als Beispiel gegeben hat? Und wie kann Barmherzigkeit zu üben für dich ganz konkret aussehen? Ein wichtiges Tool, was wir an der Hand haben, ist das Gebet. Wir können für Menschen beten. Vielleicht ohne, dass sie es mitbekommen. Wir können dafür beten, dass wir ihnen auf eine gute Art und Weise begegnen können. Dass wir eben für sie eine gute Nachricht sind, vielleicht einfach, indem wir bei ihnen stehen und bei ihnen innehalten und da sind. Wir können dafür beten, dass wir eine Gelegenheit bekommen, Zeugnis zu geben von dem Jesus, mit dem wir auf dem Weg sind. Vor ein paar Wochen hattet ihr schon mal die Möglichkeit, zu überlegen und euch und Gott zu bitten, dass er euch vielleicht ein oder zwei Personen aufs Herz nimmt, für die ihr Zeuge sein wollt, für die ihr beten wollt, für die ihr die gute Nachricht überbringen wollt. Und ich möchte euch daran erinnern oder vielleicht heute ganz neu einladen zu fragen und Gott zu bitten, Gott, für wen darf ich unterwegs sein? Für wen darf ich Botschafter sein deiner guten Nachricht, von deiner Liebe? Für wen soll ich Zeuge sein? Und ich möchte euch ermutigen, das ernst zu nehmen und wirklich zu überlegen und Gott zu fragen. Für wen brichst du, Gott, mein Herz? Ich glaube, wenn Gott in diese Welt schaut, dann hat er einen sehr, sehr großen Herzschmerz, weil es ganz viele Leute gibt, die verloren sind und mit den verschiedensten Nöten unterwegs sind. Und vielleicht gibt er dir auch ganz persönlich eine Person oder vielleicht sogar eine Personengruppe aufs Herz, wo du Botschafter sein kannst. Gott ruft dich, ihm nachzufolgen. Geh und sei ein Segen. Ich möchte beten. Lieber Gott, ich danke dir, dass du gekommen bist und als allererstes so viel Liebe und Gnade erwiesen hast, Herr, für uns. Ich danke dir, dass durch das, was du getan hast am Kreuz, es möglich ist, mit einem neuen Leben, einer neuen Identität unterwegs zu sein, Vergebung zu empfangen und in deiner Liebe sein zu dürfen. Und ich danke dir, dass du uns berufen hast, nicht nur Endpunkt deiner Liebe und deiner Gnade und deiner rettenden Botschaft zu sein, sondern dass du uns mit hineinnimmst, darin diese Botschaft zu allen Menschen zu bringen. Jesus, lehre du uns, dir nachzufolgen. Und ich möchte ja heute Morgen beten, dass du zu jedem Einzelnen einfach sprichst, Herr. Dass du ganz neu unsere Herzen brichst für Menschen in unserer Umgebung, für die wir Botschafter sein dürfen. Herr, mach du uns mutig, dir nachzufolgen. Öffne du unsere Augen, ja, zu schauen, wie du schaust auf Menschen. Hilf du uns, mutig zu sein, zu gehen. Führe du uns weiter, indem du ja uns herausforderst, das, was uns zurückhält, hinzugeben, um dir ähnlich zu werden und dir nachzufolgen. Danke, dass du mit uns bist, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du immer mit uns gehst, wenn wir als deine Botschafter unterwegs sind. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du jetzt in der Lobpreiszeit, die wir haben wollen, einfach hier mit deinem Geist am Wirken bist. Dass du sprichst, dass du unsere Herzen berührst und dass du thronst in unserem Lobpreis. Amen.